Geschwister, gestern Vormittag war ich nicht ganz zufrieden mit meinen Ausführungen. Und zwar aus dem Grund, weil ich das eigentlich noch gar nicht gesagt hatte, was mir so auf dem Herzen lag. Beim Sprechen kamen mir so manche andere Wahrheiten, die auch sehr wichtig gewesen sind. Ich will uns deshalb noch einmal unser Interesse und unseren inneren Blick auf den Thron Gottes lenken. Ich hatte da den Vers zitiert am Anfang, dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Es wird ganz gewiss gewaltig werden, wenn wir so diese großen Majestäten, diese himmlischen Fürsten sehen werden. Michael, Gabriel, Kadmiel und Samuel und wie sie alle heißen, das wird so beeindruckend werden. Wenn ich dann daran denke, wie herrlich es sein wird, wenn wir dort David treffen werden oder den Hiob treffen werden oder Mose oder Josua, ich glaube, das wird ergänzend sein, ein gegenseitiges Ergänzen. Und jeder wird die Güte und die Herrlichkeit Gottes groß machen und bezeugen in seinem Leben. Dann wird auch so manch ein Verwandtes und Bekanntes dort sein. Da treffe ich also die Freunde, die hier ich gekannt. Aber dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung nur sein. Also der Haupt oder die Hauptblickrichtung wird also der Thron des Heilandes sein. Das ist unser Ziel, das uns Gott immer wieder vor Augen stellen will. Ich lese deshalb noch einmal den Abschnitt, und zwar das Kapitel 4 in der Offenbarung. Darauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand. Und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief mir zu: Komm hier herauf, so will ich dir zeigen, was hernach geschehen muss. Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung, und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß jemand, und der dort Thronende sah wie Jaspis und Karneolstein aus. Und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern angetan waren und goldene Kronen auf ihren Häuptern hatten. Dabei gehen aus dem Thron Blitze, Stimmen und Donnerschläge hervor. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones, und zwar auch rings um den Thron, sind vier Lebewesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind. Das erste Lebewesen gleicht einem Löwen und das zweite einem Stier. Das dritte hatte ein Gesicht wie das eines Menschen. Und das vierte Lebewesen gleicht einem fliegenden Adler. Die vier Wesen haben ein jedes sechs Flügel und sind ringsum, innen und außen, mit Augen übersät. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Throne sitzt, dem, der da in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Throne nieder mit den Worten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Liebe Geschwister, lasst mich auch das noch einmal kurz erwähnen, dass der Apostel Johannes die Gemeinde Jesu Christi aus eigenen Diensterfahrungen heraus sehr gut gekannt hat. Er wusste um die Herrlichkeit der Gemeinde. Er wusste um die Gnadengaben, die Gott in diese neue, in diese junge Gemeinde dort in der Urchristenheit hineingelegt hatte. Er wusste aber auch um ihre Leiden, ebenfalls aus persönlicher Erfahrung. Er kannte den Heiland, seine Wirksamkeit nach seiner Auferstehung innerhalb der Gemeinde. Das alles wird uns verdeutlicht und klar gemacht in dem Bild, das er zunächst einmal gesehen hat. Er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Nun wollte der Herr Jesus aber diesem Johannes, seinem Jüngern, ganz neue Perspektiven eröffnen. Denn der Herr Jesus im Fleisch war ja voller Herrlichkeit. Gott hatte in diesem Jesus Christus, der Mensch war wie wir, sich so gewaltig geoffenbart. Der Herr Jesus hatte ja Reden gehalten, dass man von ihm sagte, seine Rede war gewaltig und nicht wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die Knechte der Pharisäer und Schriftgelehrten und Tempeldiener, die ausgeschickt waren, um ihn zu packen, um ihn gefangen zu bringen zum Tempel hin, die kamen unverrichteter Dinge zurück und sagten, es hat noch nie einer so geredet, wie er geredet hat. Und Petrus selber musste bekennen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also, in dieser Wortverkündigung war eine ungeheure Macht zur Offenbarung gekommen. Und dann waren die vielen Heilstaten, die Krankenheilungen, die Wunder, die der Herr Jesus getan hatte. Johannes hat das alles persönlich miterlebt und wusste um die Herrlichkeit Gottes im Leibe Jesu Christi. Aber nun war es dem Heiland ein Anliegen, dass dieser Johannes den erhöhten, den verherrlichten Jesus Christus, den Auferstandenen kennenlernen sollte. Das ist nochmal ganz, ganz anders, ihr Lieben. Und deshalb hat es Gott so gefügt in seinem Leben, dass er in seinen Diensten, in der Evangeliumsverkündigung, Leiden hinnehmen musste. Indem man ihn abgelehnt hat, indem man ihn nicht verstanden hat, ja sogar wie seinen Herrn selber verurteilt hat, und er ein Ausgestoßener wurde. So war es ja auch bei Jesus. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich denke doch, dass jedes wahres Gotteskind, das wirklich von der Himmelswelt her wiedergeboren ist, praktisch ähnlich geführt werden wird. Deshalb sind wir Fremdlinge von dieser Welt. Deshalb kennt uns die Welt nicht, schreibt auch Johannes, weil wir nicht von dieser Welt sind. Wir haben also etwas empfangen, es ist uns etwas gegeben worden durch die Wiedergeburt, durch das Annehmen des ewigen Lebens, was nicht von dieser Welt ist. Und einer, der das ewige Leben angenommen und empfangen hat, der wird bald feststellen, dass er nicht mehr zu dieser Welt gehört. Wenn er das selber noch nicht begriffen hat, dann werden es ihm eben die Leute aus dieser Welt dann schon klar machen. So wurde Johannes verstoßen, das Ganze aber geschah im Willen Gottes. So ist manches auch in unserem Leben, das wir nicht verstehen, aber das in wunderbarer Weise vom Himmel her gelenkt, geführt und zugelassen wird. So lange, bis wir dahin gelangen, wo Gott uns haben möchte. Und das war Patmos. Diese wunderbare Offenbarung, die dem Johannes hier geschenkt worden ist von der Himmelswelt herunter, die hätte er ganz bestimmt nicht empfangen im Gemeindeumtrieb. Deshalb hat ihn Gott in die Stille geführt. Vielleicht haben auch wir jetzt solche Stunden, wo wir in die Stille geführt sind, wo wir lernen dürfen, ewige Wahrheiten mehr in Ruhe und aller Stille aufzunehmen und uns zu beeindrucken und beeinflussen zu lassen. Also ich fasse noch einmal kurz zusammen. Johannes, der Jünger des Herrn, kannte den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit, solange er noch im Leibe war. Er kannte auch die Wirksamkeit des Herrn Jesus, nachdem Jesus schon gen Himmel gefahren war und mit Hilfe des Heiligen Geistes von der Herrlichkeit herunter solche mächtige Taten in der Gemeinde vollbracht hatte. Er hat Jesus in der Gemeinde gesehen. Aber in diesem Bibelabschnitt, den wir nun vor uns haben, da werden ganz neue Dimensionen eröffnet. Und es ist für uns Gotteskinder so wichtig, dass unser enger Horizont, unser christlich enger Horizont gesprengt wird und wir hineinblicken, hineinschauen können in die ungeheuren, weiten Herrlichkeiten der unsichtbaren Welt. Ich könnte da manch eine Andeutung machen, was kein Auge gesehen, also kein leiblich Auge gesehen, kein leiblich Ohr gehört hat, und was in keines Menschen Herz gekommen ist, durch Studium hier auf dieser Erde, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das ist also das ganze Geheimnis. Gott möchte, dass wir seine Kinder von den Bindungen und von den verschiedenen vergänglichen Interessen dieser Welt so richtig einmal loskommen und unser Hauptinteresse, unser ganzes Herzensverlangen auf Jesus. Dennoch soll Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung nur sein. Wenn das dahin gerichtet und konzentriert wird, dann fängt Gott an, weil wir ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Wie? Durch eine Bibelschule? Nein, durch seinen Geist. Denn der Geist Gottes ist da gemeint, er forscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Unser menschlicher Geist ist nicht in der Lage, die Tiefen der Gottheit, die Regungen, die Beweggründe, das Urwesen unseres Gottes zu erforschen. Da ist kein Mensch in der Lage. Das sagt doch der Liederdichter, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit Licht und Klarheit erfülle. Also der Heilige Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Deshalb müssen wir als Gotteskinder lernen, mehr und mehr aus den menschlich, fleischlich, seelischen Bereichen herauszutreten und uns das schenken und geben zu lassen, was uns Gottes Geist einfach geben will. Ein anderer Vers, der das auch noch verdeutlicht. Unsere Trübsal, schreibt Paulus, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Aber nicht jedem, sondern uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, also vergänglich, und das Unsichtbare ist ewig. Viele Leute haben Trübsalen und Probleme, sie nützen ihnen aber nichts in Bezug auf die Ewigkeit. Warum? Weil sie das Geheimnis nicht kennen, nicht auf das Sichtbare zu sehen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man im Sichtbaren lebt, das zu verleugnen. Ich meine, wir sind schon normale Leute, versteht mich richtig. Wir wollen die Realitäten hier anerkennen, hier auf dieser Erde. Aber wir lassen uns nicht von ihnen bestimmen und prägen. So ist das gemeint. Wir wissen um eine ewige Welt, um eine unsichtbare Welt. Und da möchte uns Gottes Güte hineinziehen und hineinleiten. Deshalb gibt es Patmoswege, deshalb gibt es Verstoßungen, Verkennungen für ein Gotteskind. Deshalb sind wir Fremdlinge, dass wir herausgerissen werden hier von all dem Vergänglichen und hineingepflanzt oder versetzt werden, um im Epheserbrief zu sprechen, in das Reich seines geliebten Sohnes. Ein wahres Gotteskind ist also eine Pflanze, die hier von der Erde ausgepflanzt worden ist und hinein verpflanzt wurde in himmlisch-göttliche Regionen. Und Menschen, die sich in diesen göttlichen Regionen bewegen, das sind also absolut Leute, das sind keine Phantasten, die anerkennen die Realitäten hier auf dieser Erde, aber die wissen um die höheren Realitäten der himmlischen Welt. Also so hatte Gott den Johannes da geführt. Und als er da auf der Insel Patmos in der Stille war, da hört er auf einmal eine Stimme. Und da er sich umwendet, da sieht er Jesus in den 7 goldenen Leuchtern aus der Gemeinde zu ihm reden. Und dann sieht er diese 7 Gemeindezeitalter. Und nachher in Kapitel 4, da heißt es, die Stimme, die zuvor mit mir geredet hatte, das war ja Jesus, wie Posaunenschall, die sprach zu mir, komm hier herauf, denn er hatte eine Tür da oben in der Herrlichkeitswelt gesehen. Zuerst sah er Jesus in der Gemeinde und nun musste er lernen und zu verstehen, dass Jesus auch aus der Himmelswelt herniederredet und sich offenbart. Und dann wird etwas ganz Merkwürdiges zu ihm gesagt. Komm hier herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem, nach dem Gemeindezeitalter, nach der Zeit der 7 goldenen Leuchter geschehen soll. In anderen Worten, mein Jünger Johannes, das, was ich dir nun zeigen möchte, die Blicke in die Zukunft der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die Dinge kann ich dir da unten nicht zeigen. Da musst du höher gestellt werden. Die Dinge kannst du nur verstehen, wenn du sie von oben herunter siehst. Deshalb komm hier herauf. Nur von hier oben kann ich dir zeigen, was hernach geschehen soll. Und sofort war ich im Geist. Menge übersetzt das ganz treffend hier. Wenn Jesus etwas sagt, komm hier herauf. Wenn der Heiland von uns etwas verlangt, liebe Geschwister, dann schenkt er uns auch die Kraft und die Möglichkeit, das zu tun. Sofort war ich im Geist. In anderen Worten, er wurde von der Kraft des Heiligen Geistes gepackt und in die Himmelswelt versetzt und fing nun an, er geriet in Verzückung und fing nun an, diese Dinge von oben her zu sehen. Ich weiß, dass es auf diesem Gebiet, liebe Geschwister, schaurige Verirrungen gibt. Das ist mir bekannt. Ich habe so viel Geschichte und Träumerei unter dem Volke Gottes gesehen und erlebt, dass das haarsträubend ist. So viel falsches und verkehrtes, seelisches, verworrenes Zeug, dass, wenn ich nicht wüsste, dass es echtes, wirklich echtes, geistliches Erleben gibt, dass ich wirklich durcheinander geraten wäre. Aber, weil es nun verkehrtes und falsches gibt, sollen wir deshalb das Echte und Gute verwerfen. Ihr macht's doch auch nicht so. Es gibt falsche 100-Mark-Scheine, nicht wahr? Kürzlich sogar soll es falsche 500-Mark-Scheine gegeben haben. Und weil es falsche 500-Mark-Scheine gibt, werdet ihr doch die echten nicht und die guten nicht wegwerfen. Wenn ihr das tut, dann sagt mir's bitte, ich sammle dann diese Dinge dann gerne ein. Also im Irdischen, da sind wir doch so. Da sind wir nicht so töricht, dass wir um des Falschen willen das Gute wegwerfen. Lasst uns doch im Geistlichen auch so sein. Lasst uns wachsam sein. Lasst uns nüchtern sein, liebe Geschwister. aber doch ja nicht das Gute verwerfen. Es gibt also geistliche Erlebnisse, die aus der Stille herausgeboren sind, nicht aus einer frommen Geltungssucht heraus. Wenn ich irgendwo fromme Geltungssucht kennenlerne oder spüre, dann mache ich meistens ein Fragezeichen hinter Gesichte und Weissagungen und Träumereien. Das spreche ich ganz deutlich hier aus. Aber auf der anderen Seite würde ich mich hüten davor, etwas Echtes vom Heiligen Geist Gewirktes zu verteufeln oder schlecht zu machen. Denn solch eine Sünde ist eine ganz entsetzliche Sache. Ihr seht also, das ist gar nicht so einfach, was die Bibel uns hier serviert. Er war also verzückt, er war im Geist und Gott gab ihm die Möglichkeit, die Ereignisse der letzten Zeit, die ganze himmlische Welt, die Vorgänge in der Himmelswelt, die ja den Ereignissen hier auf dieser Erde vorausgehen, deutlich zu sehen. Mit anderen Worten, das, was hier auf dieser Erde geschieht, wird gar nicht hier auf der Erde unten bestimmt, sondern vom Throne Gottes herab. Selbst das antichristliche Reich mit seinen Entwicklungen, selbst die Machtoffenbarung des Bösen hier auf dieser Erde geschieht nur unter der Zulassung des lebendigen Gottes. Warum aber die Macht des Bösen hier auf dieser Erde? Damit wir, seine Kinder, die Möglichkeit hätten zu überwinden. Sie haben ihn, den Satan, überwunden durch des Lammes Blut und mit ihrem Schweigen, ja? Sondern mit dem Wort ihres Zeugnisses. Ja, und dann sah er zunächst den Thron Gottes und den möchte ich nun gerne beschreiben. Wir sollten geistliche Vorstellungen vom Throne Gottes haben, nicht unsere eigenen. Wir sollten uns auch nicht fremde Vorstellungen aufdoktrinieren lassen. Wir sollten unbedingt die biblischen Begriffe uns aneignen. Dort sah also ein Thron, der Zentrum der Himmelswelt. Im Zentrum der Himmelswelt steht der Thron Gottes. Und der dort Thronende sah wie Jaspis aus. Und jetzt muss ich euch allerdings erklären, liebe Geschwister, dass das sogar in der Septuaginta ein Übersetzungsfehler eingeschlichen ist. Im hebräischen Urtext, da heißt es nicht Jaspis, das heißt es übrigens auch hinten bei der Beschreibung des neuen Jerusalems, und dort wird gesagt, aus dem alleredelsten Stein, und er wird Jaspis angeführt. Und Jaspis ist nicht der alleredelste Stein, sondern Diamant oder der Edelopal. Und man kann tatsächlich aus dem hebräischen Urtext heraus, dort heißt das Wort Shahalaim, und das heißt auch so viel wie Diamant. Der Ewige da drauf, das ist einer, der ist der Allerälteste von Ewigkeit her. Ihn kann keiner erforschen. Wir haben die Tiefen der Gottheit, was sein Wesen betrifft, können wir erforschen. Aber die Herkunft des lebendigen Gottes ist eine so gewaltige Sache. Ich finde das einfach dumm, wenn Menschen da fragen, ja und wer hat Gott erschaffen? Das kriegst du doch immer wieder serviert. Ich denke, liebe Geschwister, lasst uns zufrieden sein mit den biblischen Aussagen. Also er ist Diamant, der Ewige, der edelste Stein. Das heißt, das sauberste, das reinste Wesen, das schönste, das herrlichste, das wertvollste, was es gibt, das ist unser Gott. Diese Reinheit, diese Klarheit, nach der sehnen wir uns von innen heraus. Und noch eins, da ist ein Regenbogen über diesem Thron gespannt. Das Sinnbild von Noah her des Friedens. Also eine heilige, friedliche Atmosphäre über und um den Thron. Da gibt es keine Intrigen, da gibt es keine Karriere machen mit den Ellenbogen. Da gibt's keine Korruption, da gibt's keine Verleugnung. Gott hat Augen wie Feuerflamme. Da ist alles friedlich und in wunderbarer Harmonie. Und Gott hat den Menschen, glaubt mir es, so geschaffen, liebe Geschwister, dass er in seinem tiefsten Inneren, wenn er noch so viele Probleme hat, leiblicher Art, seelischer Art, geistiger Art, jeder Mensch hat Probleme, der eine auf dem Gebiet, der andere auf dem Gebiet, durch den Sündenfall. Was es aber auch für Probleme seien, tief in unserem, nun drücke ich es nun mal psychologisch aus, in unserem Unterbewusstsein, da ist etwas, das sehnt sich nach dieser Reinheit, nach dieser Gottesnähe. Der Liederdichter hat es wohl richtig erkannt, wenn er singt: Du bist ja ein Hauch aus Gott und aus Gottes Geist geboren. Etwas von diesem Gott und seiner Reinheit ist in den Menschen hineingelegt. Das ist der Hauch Gottes in uns, die tiefste innere Persönlichkeit unseres Seins. Aber das, was von der Erde genommen war, weißt du, das hat den Menschen erniedrigt. Der Mensch ist etwas, was ihn hinunter zuzieht, er ist aber auch etwas, was ihn hinaufzieht. Und dazwischen steht unser armseliger, kleiner, na so oft verherrlichter Wille des Menschen. Wo willst du hin? Willst du dich durch die Bedürfnisse, Neigungen und Triebe deines Leibes nach unten ziehen lassen? Oder durch den Hauch, den Gott in dich geblasen hat, nach oben hin, hin in die reine, saubere Welt. Dort gibt's kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keine Hitze, eine Herrlichkeit wird das sein. Und da sehnt's mich hin. Die ganze Entwicklung hier auf dieser Erde können wir nur von dieser höheren Warte aus sehen. Das ganze Sein unseres Lebens hier auf dieser Erde, liebe Geschwister, können wir nur mit den Augen Gottes erklären. Ich habe noch keine zufriedenstellende medizinische oder psychologische Erklärung, auch noch keine sozialistische Erklärung gefunden hier auf dieser Erde. Aber das, was mir mein Gott in seinem Wort gesagt hat, füllt mein Herz mit Zufriedenheit und Glückseligkeit. Aber das ist noch nicht alles. Da ist also die Harmonie dieses Strahlenglanzes der Ewigkeit. Dann sind diese Thronältesten da, 24. Diese Zahlen haben ja alle etwas zu bedeuten, liebe Geschwister. Mitregenten, der ältesten Rat des lebendigen Gottes. Unser Gott ist in seinem Wesen so, dass er kein Diktator ist. Er möchte gerne uns in die Mitverantwortung hineinziehen bezüglich des ganzen Alls. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das geht sogar noch weiter. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Engel, die gefallenen Engel richten werden? Deshalb werden wir angefochten, deshalb haben wir Schwierigkeiten hier auf dieser Erde, damit in uns die Fähigkeit Gottes zustande kommt, ein Urteil zu fällen, den Mächten und Kräften gegenüber, die uns bis aufs Blut versucht haben. Manches Mal bis zur Aufgabe unseres Lebens, Geschwister. Das sind Tiefen, die Tiefen der Gottheit. Ich weiß, darüber hört man nicht viel, aber lasst es im Rahmen solcher in der Bibelwoche einmal offen ausgesprochen werden. Also die Thronälteste Gottes und dann die sieben Geister vor seinem Thron. Da gibt es verschiedene Auslegungen, alte Bücher. Man nennt sie die Elementargeister im Anfang der Schöpfungsepoche. Andere nennen sie zusammenfassend die sieben, die Fülle des Heiligen Geistes. Ich nehme sowas gerne zur Kenntnis, liebe Geschwister. Aber ich bleibe lieber dabei, so wie es da geschrieben steht. Es sind sieben Geistwesen Gottes, die ihm zur Verfügung stehen, die alle Lande durchlaufen, ausgesandt in alle Lande. Mit Hilfe dieser Geistwesen ist Gott überall. Sie werden auch die Augen des Lammes genannt. Sie sehen und schauen, wird uns in Propheten gesagt, nach denen, die da glauben. Sie werden die Hörner des Lammes genannt. Seine ausübende Machtorgane hier auf dieser Erde. Lassen wir es doch so, wie es geschrieben steht. Sieben Geistwesen, Feuerfackeln werden sie genannt. Sie brennen in heiliger Liebe und Ergebenheit ihrem Schöpfer gegenüber. Nicht so wie der gefallene Luzifer. Und noch eins, und auf das kommt es mir heute Morgen ganz besonders an, liebe Geschwister. Diese vier Thronlebewesen, die so merkwürdig beschrieben sind, in der Mitte des Thrones wird uns da gesagt. Ihr könnt merken, dass ich das genau lese und betend vor meinem Gott bewege und flehe zu ihm: Herr, zeige mir, sage mir, was hat das alles zu sagen? Was möchten mir diese Offenbarungsformen, diese Thronwesen, die doch ein Ausdruck deiner Persönlichkeit sind, was möchten sie mir denn sagen? Und da bete ich darüber und bewege das, nicht nur für Augenblicke, nicht nur innerhalb einer solcher Versammlungsstunde, nein, manchmal viele, viele Stunden bewege ich das in meinem Inneren. Und in dieser Stille, in Patmos, da fängt Gott an, einem das zu zeigen und zu offenbaren. Diese rätselhafte Beschreibung, sie kann einen beunruhigen, sie sind so unverständlich. Aber wie sagt doch, suchet in der Schrift, forschet in der Schrift, denn sie ist die von mir Zeugin. Und in ihm liegen, nicht an der Oberfläche, sondern verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Bibel ist so reich, sie ist so wunderbar. Die Bibel ist voller Wundergesetze und ewiger Herrlichkeiten. Da wurde mir so groß, diese vier Thronwesen. Es heißt ja, dass sie inmitten des Thrones und rings um den Thron sind. Sie wachsen also aus der Mitte, aus Gott heraus, nach außen hin. Man kann also von außen her diese Thronwesen Gottes sehen, wie sie aus der Mitte des Thrones, aus Gottes tiefsten Wesen herauskommen. Das sind die göttlichen Herrschaftsprinzipien. Sein ureigenstes Wesen wird am Throne offenbar. Wie auf einem irdischen Thron derjenige offenbar wird, durch sein Verhalten, der da ein Volk herrscht, genauso wird Gott in seinem tiefsten Wesen offenbar, durch diese Offenbarungsbilder, die uns geschenkt sind. Da ist zuerst einmal, das eine sieht aus wie ein Löwe. Nun, der Löwe ist schon in der menschlichen Sprache ein Symbol der Kraft. Was ist also Gott im tiefsten Wesen? Kraft. Wunderbare Kraft. Und Gott hat dieses sein Wesen, seine Kraft zur Offenbarung gebracht, innerhalb der Menschheit, durch verschiedene Personen. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament zur Richterzeit einen Mann, der in ganz besonderer Weise die Kraft Gottes zur Offenbarung gebracht hat. Wer kann ihn mir nennen, diesen Mann? Ja, das war Simson, der gottgeweihte Mann. Das Zeichen seiner Weihung war sein unbeschnittenes Haar, ihr Lieben. Und ein gottgeweihter Mann war er. Er war wie ein gewöhnlicher Mensch. Aber wenn die Kraft Gottes über ihm kam, dann konnte er Dinge vollbringen, die ein Mensch nie und nimmer vollbringen kann, nur eben, wenn die Kraft Gottes über ihm kam. Gott selber in seiner Krafteigenschaft kam auf diesen ihm geweihten Mann. So wird uns von diesem Simson berichtet, als er zu den Philistern hinabging, da kam ihm ein Löwe in den Weg. Du und ich, wir hätten wahrscheinlich um Hilfe geschrien oder hätten die Flucht ergriffen. Als dieser Löwe ihm im Wege stand, da heißt es, da geriet der Geist des Herrn über ihn und Simson, er floh nicht, er ging diesem Löwen entgegen in der Kraft des lebendigen Gottes. und bezwang diesen Löwen. Oder mit dem Eselskinnbacken hat er 1000 Mann niedergelegt. Das waren gut ausgerüstete Krieger. Kannst du mir denken, in seiner Hand, in seinem ganzen Leib, da war die Kraft des lebendigen Gottes. Oder nachdem seine Haare wieder gewachsen waren, er hatte sie ja verloren, er hatte seine Weihe verloren durch eine Frau. Wie viele Boten Gottes haben ihre Weihe verloren durch eine Frau, manche durchs Geld. Sie haben die Welt lieb gewonnen, die Kraft ist von ihnen gewichen. Aber als sie wieder kam beim Simson, dann hat er die Hauptsäulen des Gottestempels Dagon gepackt und brachte den Tempel zum Einsturz. Er, auf ihm lag die Kraft des lebendigen Gottes. Aber seine Augen waren nicht dran. Was sagte er von einer der Töchter der Philister? Sie gefällt meinen Augen. Da war Unreinheit im Herzen. Er hatte die Kraft des lebendigen Gottes. Wir verstehen also, die Machtoffenbarung Gottes, das Sinnbild des Löwen, ist seine Kraft. Das Zweite, da heißt es im Urtext, auch die Elberfelder übersetzt so, glich einem Kalb. Und das bedeutet ein Opfertier in der Sprache des jüdischen Opferkultes. Also Gott ist ein Wesen der Liebe, das bereit ist, sich selbst hinzugeben. Also nicht nur Kraft ist Gott, sondern was ist Gott? Liebe ist Gott. Ich habe Menschen kennengelernt, das waren solche Simson-Leute, die hatten eine ungeheure geistliche Kraft, eine Vollmacht hatten die. Aber wisst ihr, was ihnen gefehlt hat? Der Löwe war da bei ihnen, aber das Kalb, die Opferbereitschaft, die Hingabe hat gefehlt. Können wir solche Leute sehen, bei denen wir das Kalb, die Opferbereitschaft Gottes erkennen können? Ich möchte zwei nennen. Da war dieser Mose. Er war hinaufgegangen auf den Berg, um mit Gott zu reden. Und währenddem er mit Gott sprach und die Tafeln seinen Willen empfangen hatte, da geschieht etwas Schreckliches unten im Volk. Es wird das goldene Kalb gebaut im Volke Gottes. Es wird angebetet. Und was sagt Gott zu diesem Mose? Jetzt ist's genug. Lass mich, Mose. Ich will dieses Volk vertilgen und werde dennoch mein Versprechen wahrmachen. Ich mache dich zu einem Volk und bringe dich ins verheißene Land. Dann ist beides. Dann habe ich dieses untreue, götzendienerische Volk von mir getan und habe doch mein Volk ins verheißene Land gebracht. Und jetzt kannst du das Kalb, die Opferbereitschaft in diesem Mose sehen. Nix da, hat er gesagt. Nix da. Nicht so. Das ist ein wunderbares Angebot, das du mir machst. Das wäre gewaltig für mich. Ich wäre dann der Stammvater vom ganzen auserwählten Volk. Aber du hast gesagt, dass du dieses Volk hineinbringst in das Land. Und wenn du dieses Volk nicht hineinbringst in das Land, dann tilge meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Da war einer bereit, sich selber aufzugeben. Der war hart, der ging mit dem Schwert nachher hinunter, der ging mit dem Schwerte durch das Volk. Die Leute, die bereit sind, um des Volkes Gottes ihr Leben zu opfern, die sind berechtigt, mit dem Schwert des Heiligen Geistes im Volke Gottes aufzutreten. Kraft war da. Und da war das Kalb, die Opferbereitschaft war da. Und auch Mose hatte versagt am Felsen dort. Er schlug ihn, anstatt zu ihm zu sprechen. Simson hatte versagt, obwohl die Kraft Gottes über ihm war. Mose hat versagt, obwohl er die Opferbereitschaft Gottes gehabt hatte, die Liebe. Die uneigennützige Liebe, die sich selbst hingibt, die hat er gehabt und er hat versagt. Das dritte Bild. Das dritte Wesen hatte ein Antlitz wie das eines Menschen. Das ist das Symbol der Weisheit Gottes. Wie gewaltig ist das? Die Weisheit Gottes kannst du auch bei einem Manne sehen im Alten Testament. Es war vor ihm und nach ihm keiner mehr, der so klug und so weise war wie er. Wer nennt seinen Namen? Ja, das war Salomo. Auf ihm ruhte die Ureigenschaft Gottes, die ewige Weisheit, in seinem Leben zur Offenbarung gebracht. Ihr Lieben, Gott ist geoffenbart in der Menschheit, Lob und Dank. Aber man achtet nicht auf die Leute, die Gott offenbaren. Da gibt es andere Geistesgrößen, auf die man so sehr achtet und kommt in die Irre, so schön sie auch reden können. Dieser Salomo, der war so weise. Da waren zwei Frauen, die kamen zu ihm. Und jede behauptete, es wäre ihr Kind. Welches ist nun die richtige Mutter? Deshalb spricht man vom salomonischen Urteil. Hinter diesem salomonischen Urteil ist nicht menschliche Gerissenheit. Nein, da steht die Weisheit Gottes. Ich sehe eine Offenbarung der Weisheit Gottes dahinter. Und was tut er? Er sagt, das ist ganz einfach, holt ein Schwert, wir teilen das Kind. Jedes kriegt die Hälfte. Die falsche Mutter war einverstanden, weil das Böse in ihr war. Die sagte sich, wenn ich es nicht kriege, dann sollte ich es auch nicht haben. Und die wirkliche Mutter, die besorgt war um das Leben, die das Kind mit Schmerzen geboren hatte, sagt, nein, 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 dann schenk's lieber ihr. Und was tut Salomo? Er nimmt das Kind und gibt es der richtigen Mutter. Salomo war ein weiser Mann. Wie war sein Ende? Auf ihm lag die Weisheit Gottes, ihr Lieben, aber er fiel seinen vielen Frauen zum Opfer. Sie neigten sein Herze. Da hat etwas gefehlt. Es hat bei, wie sagte ich, es hat bei Simson was gefehlt. Es hat bei Mose was gefehlt, das waren alles Menschen wie wir. Es hat bei Salomo etwas gefehlt. Ich könnte auch noch von Daniel und seiner Weisheit reden, will es nur kurz andeuten. Das vierte, glich einem, nicht einem Adler, sondern einem fliegenden Adler. Etwas, was erhaben ist über aller Erdenniedrigkeit. Das Symbol der Reinheit. Haben wir da einen Mann, ein Symbol dafür? Ich denke da an Josef im Hause des Potiphar, wo dieses Weib des Potiphars ihn versucht hat. Symbole sind es, tiefe geistliche Symbole. Aber was sagt dieser Josef? Wie sollte ich ein solch groß Übel tun und sündigen wider meinen Herrn? Nein, er bewahrte sein Herz in Unschuld und Reinheit. Warum? Auf ihm lag der fliegende Adler, die Ureigenschaft Gottes der ewigen Weisheit. Er hat sein Herz bewahrt. Wunderbare Symbole. Aber alles waren sie Menschen. Alle haben sie gefehlt, liebe Geschwister. Alle vier Ureigenschaften Gottes findest du aber dennoch in einer einzigen Person, in so vollkommener und herrlicher Weise. Wer verrät mir jetzt noch diese Person? Jesus. In ihm war die ganze Fülle der Gottheit. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also diese Offenbarungsbilder und Offenbarungsformen des ewigen Gottes auf seinem Thron finden ihren Niederschlag, finden ihre Enthüllung innerhalb der Menschheit. Aber man muss ein Auge dafür haben, man muss es sehen. Jesus, er hatte die Kraft gehabt. Herr, sprich ein Wort und mein Knecht ist gesund. Und als er sprach zum Sturm, schweig und verstumme, da mussten die Gesetze der Natur seinem Wort gehorsam werden. Er war die Liebe. Denk an die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Denk an seine Hingabe am Kreuz von Golgatha. Er war die Weisheit Gottes. Es hat noch nie einer geredet wie dieser. Und wie heißt es? Hier ist mehr als Salomo. Da war einer, der war schon vor Salomo da. Ach, ich kann ihn überall sehen. Wo ich gehe, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Und er war rein. Keiner konnte ihn einer Sünde zeigen. Es kam der Fürst der Finsternis und hatte nichts an ihm. Wie herrlich ist es, der Thron Gottes, vor dem wir einmal stehen werden, enthüllt uns in seiner Herrscherfähigkeit sein tiefstes inneres Wesen. Wir möchten zu Gott zurück. Wir möchten so sein, wie Gott ist. Nicht nur Leute der Kraft. Ich habe sie kennengelernt im christlichen Lager. Leute mit göttlicher Vollmacht. Ich habe Leute der Liebe gehört, die Liebe gepredigt haben. Ich habe Leute der Weisheit kennengelernt, der Erkenntnisse. Ich habe Leute der Reinheit kennengelernt, aber die Kraft hatte gefehlt. Oh, bei Jesus haben wir alles. Diese ganze Gottesherrlichkeit kommt zur Offenbarung im Leibe Jesu Christi. Der Leib Jesu Christi ist das Instrument, der die ganze Fülle Gottes zur Offenbarung bringen wird im ganzen Universum, dass es die Engel gelüsten wird, zu schauen in dieses herrliche Geheimnis. Noch eins, das sind die 24 Ältesten, ihr Lieben. Mit ihren Thronen, mit ihren Kronen, um den Thron herum. Und wenn diese vier Lebewesen rufen, heilig, absolut geweiht, sauber, klar, alles ausgerichtet. Wenn sie rufen, heilig, heilig ist der Herr, dann fallen sie auf ihr Angesicht, werfen sich vor ihm nieder, legen ihre Kronen nieder und sagen, du bist würdig zu nehmen. Weißt du, was ich da drin sehe? Demut, Demut. In dieser Nähe des lebendigen Gottes kann es kein Hochmutswesen aushalten. Je demütiger, je kleiner wir sind, je näher kommen wir zu Gott. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten die Kraft Gottes, aber sie waren überheblich. Es ging in ihrem Leben irgendwann einmal schief. Ach, wie herrlich ist es, Gott widerstehe den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, um immer vor seinem Thron zu sein, um ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Da müssen wir wohl, wie jener Bruder gesagt hat, kleiner werden, kleiner werden. Kein Angeber sein, sondern kleiner sein. Und dann bringt Gott seine Herrlichkeit in uns zur Offenbarung. Ich schließe nun nochmal mit dem Vers, lasst mich gehen, dass ich Jesum möge sehen. In Jesus sehe ich Gott geoffenbart. Yeah.
Thank you.